kann sein, dass du über die Jahre jetzt irgendwie Richtung 90 plus kommst. Was würdest du dann machen?
Es gibt noch das VLDL, es gibt noch Remnants, es gibt noch ein LPA. Überall sitzt ein ApoB drauf. Und das ist auch der Grund, wieso ApoB besser funktioniert als LDL.
Ob es denn jetzt wirklich ausreicht mit der Therapie?
Und das betrifft doch 20% der Bevölkerung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wim Lifespan. Hi Max.
Hallo Mario.
Heute geht es wieder um einen Biomarker. Letztes Mal haben wir ja über Homocystein geredet. Heute geht es um ApoB. Auch super wichtig. Everybody's Darling. Auch ähnlich, ich sage jetzt mal, wenig weit verbreitet noch wie Homocystein. Oder würdest du sagen, ApoB ist mittlerweile schon geläufiger?
Ich glaube, ich würde behaupten, dass es sogar weniger verbreitet. Ja. Also würde ich jetzt einfach mal so raushauen, ich habe aber keine Ahnung.
Also, ja, okay. Okay, ich hätte geschätzt, also für Leute, die in dem Thema drin sind, die sich für Longevity interessieren, für Prävention interessieren, vielleicht auch das eine oder andere Buch gelesen haben, sei es jetzt von Peter Attia oder Mark Hyman oder allen anderen Longevity-Persönlichkeiten da draußen, die am Ende sich schon sehr stark dafür aussprechen, dass man diese Werte auch misst, weil sie eine sehr, sehr große Relevanz haben. Und ApoB ist vielleicht sogar sehr viel bedeutender als das LDL, was wir alle kennen. Da kommen wir dann später nochmal so ein bisschen drauf. Wieso ist ApoB so interessant?
Also erstmal muss man wissen, ein ganz großer Teil der Menschen in Deutschland stirbt an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das hängt eigentlich immer mit irgendwelchen Plaques in den Arterien zusammen, die sich halt über die Zeit immer mehr vergrößern, die dann aufreißen können oder eben auch zu einem Art Gefäßverschluss eben führen können. Ne? Und die gilt es zu verhindern. Und wir haben alle schon gelernt, okay, es gibt LDL und HDL. LDL, das sind die Partikel, die eben ja das Cholesterin in die Gefäßwände bringen können. HDL sind die, die das eigentlich hier abtransportieren. Und dann hat man immer gesagt, LDL ist schlecht, HDL ist gut. Aber es ist eben nicht ganz so einfach. LDL ist per se nicht unbedingt schlecht, wenn es nicht so hoch ist. Ne? Aber das Problem ist, ein ganz großer Teil von uns entwickelt über die Zeit einfach einen sehr hohen LDL-Spiegel. Und das ist dann sehr schlecht für die Gefäße und erhöht eben die Wahrscheinlichkeit, dass Cholesterin in die Gefäßwände eingebaut wird und sich eben Plaqueablagerungen bilden. Und bei diesen Plaqueablagerungen kommt dann irgendwann noch Calcium dazu. Das kann man dann auch im Röntgen beziehungsweise im CT sehen. Und dann weiß man, okay, das ist ein ausgewachsener Plaque und der ist auch gegebenenfalls gefährlich. Und kann auch zu einem Gefäßverschluss führen. So. Und ein sehr großer Teil von uns stirbt eben daran. Tatsächlich, wenn man auf alle Todesfälle schaut, sind das ungefähr 9,6% der Männer und 11,2% der Frauen. Und das ist natürlich echt eine Menge. Ne? Also 10% von uns sterben halt wirklich daran. Und wenn man sich die vorzeitige Mortalität anschaut, dann ist es natürlich ein bisschen weniger, weil da kommen auch viele Unfälle mit rein, da kommen auch Krebserkrankungen mit rein, die man vielleicht früh bekommt. Und zwischen 30 und 70 Jahren sind es aber auch schon 4%. Also auch schon viele 60- und 50-Jährige bekommen irgendwie einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall und sterben daran. Ne? Und das Problem ist eben wirklich, dass gerade Herzinfarkte, da stirbt man eben recht häufig beim ersten Mal schon. Ne? Das ist nicht so, dass man da häufig eine zweite Chance bekommt, sondern ein ganz großer Teil der Herzinfarkte ist direkt letal. Und dementsprechend bringt es eben nichts zu sagen, okay, man wartet auf dieses erste Ereignis und macht dann was, sondern man muss eben schon sehr, sehr früh damit anfangen. Und ich habe eine ganz interessante Analogie noch rausgesucht gehabt. Man kann sich im Grunde ja generell sein Leben ohnehin vorstellen wie eine Autofahrt oder eine Rennautofahrt, einfach auf einer geraden Strecke, meinetwegen auch mit Kurven, ist eigentlich relativ egal. Aber man kann eben diese Strecke langsamer fahren, man kann sich schneller fahren. Und so verhält es sich ja auch irgendwo mit dem biologischen Alter. Man kann langsamer biologisch altern oder eben schneller, wenn man mehr Gas gibt. Und das Gleiche ist eben auch hier bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen der Fall. Man kann eben viele Dinge tun, damit es langsamer voranschreitet, aber auch viele Dinge tun, damit es schneller voranschreitet und man eben mehr Gas gibt und schneller zum Ziel des atherosklerotischen Plaques kommt. Und zu diesen Gasfaktoren gehört eben zum gewissen Maß auch LDL, aber eben vor allem auch ApoB. Und da kommen wir jetzt gleich dazu, was das genau ist. Es gehört Rauchen dazu, es gehört Bluthochdruck dazu, hoher Blutzuckerspiegel, Diabetes gehören dazu. LP-a haben wir auch schon mal eine Folge zugemacht. Das ist auch ein individueller Risikofaktor, der einfach diese Reise beschleunigt. Und gleichzeitig können wir aber auch Bremsen reinpacken. Ne? Wir können uns das LDL, wir können uns das ApoB anschauen, das reduzieren, Wir können wissen, dass LPA existiert, dass es bei dieser Person vielleicht hoch ist und dann eben nochmal stärker auf LDL und ApoB eingehen. Wir können Blutdruck kontrollieren, wir können auf unsere Ernährung achten, wir können eben das Rauchen aufhören. Und das sind alles Faktoren, die dann die Bremse eben reinmachen und einfach dazu führen, dass diese Prozesse langsamer ablaufen. Das vielleicht so ein bisschen einfach, um die Gravidität dieser Situation so ein bisschen zu erklären. Und ich glaube, jetzt steigen wir am idealsten ein, was ApoB jetzt eigentlich nochmal genau ist und was der Unterschied auch zu LDL ist.
Mhm. Ja, also ApoB, im Grunde kann man sich so vorstellen, es schwimmen ja sehr, sehr viele Lipidproteine im Blut rum. Es gibt das HDL, es gibt das LDL, es gibt aber auch noch ein IDL, es gibt ein VLDL, aber die meisten Leute kennen nur das, wie es immer so eigentlich fälschlicherweise heißt, das böse Cholesterin LDL und das gute Cholesterin HDL. Das ist heutzutage eigentlich etwas veraltet. Und es gibt Lipoproteine, die einen Schaden machen. Das sind atherogene Lipoproteine und es gibt welche, die keinen Schaden machen. Und auf allen, die einen Schaden machen, sitzt ein ApoB.
Genau eins.
Genau eins.
Das ist so cool. Ja.
Und das macht es auch so spannend, sich das ApoB anzuschauen, weil wenn ich wissen will, wie hoch ist meine Anzahl an schlechten Fettpartikeln, an schlechten Lipoproteinen, dann muss ich eigentlich das ApoB messen, weil das LDL spiegelt das nicht korrekt wieder. Kommen wir dann gleich nochmal dazu. Bei ApoB, da gibt es dann zwei verschiedene Formen. Es gibt ein ApoB 48 und es gibt ein ApoB 100. Das ApoB 100 ist das, was man dann versucht zu messen, weil ein ApoB 100 sitzt auf jedem von diesen atherogenen Lipoproteinen. Und das sozusagen, man kann das messen und man kann die Anzahl an, was weiß ich, Tickets messen oder die Anzahl an Fahrzeugen messen, die dann am Ende ein ApoB haben und die auch dieses, diese schlechten Partikel herumchauffieren oder herumfahren im Körper. Warum ist das wichtig? Weil im Körper diese Arteriosklerose, über die wir immer sprechen, diese Plaque-Entwicklung, diese Gefäßverkalkung, die wird nicht durch Cholesterin als Masse verursacht, sondern durch die Anzahl der Partikel, die in die Gefäßwand einwandern und dort dann Entzündung machen, diese Plaques aufbauen und so weiter und so fort. Also die absolute Menge an Cholesterin ist gar nicht so entscheidend, die Anzahl der Partikel ist entscheidend. Und das ist auch der Grund, wieso ApoB eigentlich besser funktioniert als LDL. Und zwar, wir reden, wenn wir von LDL reden, immer von LDL-C. Das steht auch auf den allermeisten Laborbefunden so drauf. Da steht nicht LDL, sondern da steht LDL-C. So muss man es eigentlich auch machen, wenn man es korrekt macht, weil es gibt nämlich auch noch ein anderes LDL. Und das LDL-C ist die Cholesterinmenge. Das sagt dir, wie viel Cholesterin steckt in diesen Partikeln drin. Und das ApoB sagt dir aber, wie viele von diesen Partikeln hast du denn überhaupt im Körper. So ein LDL-Partikel kann nämlich größer und kleiner sein. Die Größe ist aber gar nicht so entscheidend für die schlechten Dinge, die es im Körper macht, sondern die Anzahl von diesen Partikeln ist entscheidend. Und deswegen ist es relevant. Und es gibt noch einen zweiten Grund. ApoB, habe ich ja schon gesagt, das ist auf allen atherogenen Partikeln, auf allen schlechten Partikeln sitzt es drauf. Und LDL ist aber nicht nur das einzige schlechte Partikel, sondern es gibt noch das VLDL, es gibt noch Remnants, es gibt noch ein LPA und überall sitzt ein ApoB drauf. Deswegen ist das ApoB sehr viel aussagekräftiger, weil es alle schlechten Partikel misst und am Ende auch die Anzahl der Partikel entscheidend dafür ist, wie groß sind die Schäden. Jetzt ist es so, dass ApoB gewissermaßen schon auch mit LDL korreliert, also es ist nicht komplett unabhängig. Die meisten Leute, die ein hohes LDL-C haben, eine hohe Cholesterinmenge haben, die haben auch ein hohes ApoB, also das nicht komplett entkoppelt, aber es gibt durchaus einige Fälle, wo das gar nicht miteinander korreliert, ne? Wo du ein normales LDL-C hast, aber ein zu hohes ApoB, weil du einfach sehr, sehr viele kleine Partikelchen hast und ja, je mehr von diesen Partikeln du hast, je mehr von diesen, ich sage jetzt mal, Bullets, du hast, wenn man das Schießen denkt, desto häufiger kannst du auch einen Treffer haben. Ne? Ja, wenn du mehr Kugeln hast, dann hast du eher mal einen Treffer. Also wenn du 10 hast, macht es Unterschied, ob du nur 3 hast. Ne? Deswegen, das ist sehr viel relevanter für die Gefäßgesundheit.
Ja, man könnte sich vielleicht auch nochmal versuchte Analogie mit Schießen. Man hat irgendwie eine Holzwand, ne? Und man weiß ja, okay, mit einem Gewehrschuss kommt man durch diese Holzwand ja schon durch. Ne? Und jetzt schießt man irgendwie mit der Pistole einen Schuss nach dem anderen, dann hast du wenig Partikel und ja, die Holzwand, die hält noch relativ gut aus und du hast ein paar Löcher drin, okay. Wenn du jetzt aber ein Maschinengewehr drauf ballerst und halt hunderte Kugeln drauf schießt, statt irgendwie nur 50, dann wirst du halt da irgendwann ein riesiges Loch drin haben und da wird sich eben das Cholesterin deutlich leichter tun, sich abzulagern. Ne? Und deswegen ist diese Partikelanzahl so relevant. Und es kann eben sein, dass du super viele große LDL-Partikel hast und damit einen super niedrigen ApoB-Wert, was im Grunde ja bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit eben niedriger ist, dass du einen Plaque entwickelst. Und es kann aber umgekehrt auch sein, dass du eben super viele kleine LDL-Partikel hast, dann auch einen gar nicht so hohen LDL-Spiegel hast, aber trotzdem einen vergleichsweise hohen ApoB-Spiegel, weil du eben sehr viele Partikel hast. Und deswegen zugegebenermaßen, es korreliert sehr stark, aber es gibt, wie du sagst, können wir jetzt auch noch drüber reden, eben ein paar Fälle, wo das häufig auch mal abweichen kann und die Fälle betreffen schon auch einen gar nicht so irrelevanten Teil der Menschheit und deswegen ist ApoB halt am Ende sehr ähnlich zu LDL, aber einfach der genauere Wert. Also eigentlich willst du nur ApoB wissen, LDL ist gar nicht mal im Vergleich so wichtig. Ne?
Es gibt noch vielleicht noch ein Wort zu LDL, es gibt nämlich einen anderen Wert auch noch im 99,999% der Fälle wird wahrscheinlich LDL-C bestimmt. Man kann aber auch das LDL-P messen und das misst die Anzahl der LDL-Partikel. Das ist nicht, deswegen nicht besser als ApoB, weil ApoB ja auch noch IDL und VLDL und LPA und so weiter misst. Aber LDL-P ist theoretisch auch ein besserer Prädiktor oder ein Prädiktor für Herz-Kreislauf-Gesundheit. Aber es wird nicht standardmäßig gemessen, es ist deutlich aufwendiger, deutlich teurer und alle Leitlinien, die es da draußen gibt und basierend auf Leitlinien wird auch immer Medizin gemacht und basierend auf Leitlinien bekommst du einen Zielwert für LDL, wenn du zum Beispiel ein zu hohes LDL hast und dann wird dein Risiko berechnet, pipapo. Und alle Leitlinien basieren auf LDL-C, weil das einfacher zu bestimmen ist, günstiger zu bestimmen ist und das auch von allen Krankenkassen übernommen wird. Deswegen hat man da auch noch so ein bisschen, ja, eine kleine Dissonanz, sage ich jetzt mal, weil LDLP eigentlich ein besserer Prädiktor wäre, aber alles auf LDLC aufgebaut ist. Deswegen macht es auch keinen Sinn, dann nur ein LDLP irgendwie zu bestimmen, ne? Weil dein LDLC muss out of range sein, damit du Medikamente bekommst und so weiter und so fort. Aber theoretisch, ja, werden da auch die Partikel gezählt. Und man bekommt da auch ein, ja, das wird wahrscheinlich auch ähnlich sehr gut mit ApoB korrelieren. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser als das LDL-C. Aber man kann auch zum Beispiel sehr viel VLDL oder sehr viel IDL haben. Und dann muss das nicht so sein. Und das nennt man Diskordanz. Und das betrifft doch 20% der Bevölkerung oder 20% der Menschen, wo ApoB und LDL-C auseinanderlaufen. 1 aus 5, schon eine Menge.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Menge und deswegen sollte man sich da auf jeden Fall mit beschäftigen und deswegen sagen wir auch, okay, wir machen ja ein Plädoyer hier eigentlich dafür, dass ApoB der relevantere Marker ist und es gibt da einfach ein paar Cases, die dazu führen können, dass das nicht so ganz zusammenpasst, dieses LDL und ApoB. Und es kann einerseits sein, dass man sehr hohe Triglyceride hat, das führt dann dazu, dass wiederum mehr VLDL in der Leber produziert wird und das Interessante ist dann, dass dadurch, biochemisch muss man das jetzt gar nicht so verstehen, einfach der Cholesterinanteil pro Partikel sinkt. Und dadurch hat man wiederum natürlich im Verhältnis eine höhere Partikelzahl. Und das kann dann bedeuten, dass man am Ende denkt, okay, man hat ein okay LDL, aber die Partikelzahl ist halt trotzdem enorm hoch. Ne? Und das ist das, was man hier eben vermeiden will. Und deswegen ist ApoB da einfach der genauere Wert. Was sehr Ähnliches passiert ehrlicherweise auch bei der Insulinresistenz beziehungsweise beim metabolischen Syndrom. Also wenn man Diabetes hat, Fettleber hat und so weiter, da hat man eigentlich genau den gleichen Effekt. Und da verlieren die LDL-Partikel auch an Cholesterin, haben weniger davon und sind tendenziell einfach kleiner, dichter und hat mehr häufigere Partikel. Das sind wir wieder bei der Maschinengewehr-Analogie. Ne? Das heißt, man hat mehr Partikel, die an die Gefäßwände stoßen und dann hat man das gleiche Problem. Ähnliches Problem auch bei Fettleber, habe ich gerade schon angesprochen, generell metabolisches Syndrom, Fettleibigkeit, da ist das auch häufig der Fall, dass das LDL ein falsch niedriges Thema, falsch niedrig angezeigt wird und eigentlich die Situation vielleicht sogar schlimmer ist, als man denken würde. Ne? Typ 2 Diabetes habe ich auch schon gesagt. Genau.
Eine kleine Vereinfachung nur noch, wie man sich das vorstellen kann, wenn man viel Triglyceride hat, viele freie Fettsäuren hat, dann sorgt, die müssen ja alle verpackt und transportiert werden. Das heißt, wir haben großen Bedarf, sehr, sehr viele Partikel zu erzeugen und dadurch wird das Cholesterin, was wir im Körper haben, auf mehr Partikel verteilt und deswegen sind diese Partikel dann kleiner, aber die Partikel Anzahl ist aber halt sehr viel höher und deswegen ist dann das LDL so niedrig und das ApoB so hoch. Und jetzt kommt das eben auch mit der Therapie, ne? mit der klassischen fettsenkenden oder lipidsenkenden Therapie. Das kann auch so einen paradoxen Effekt haben.
Ja, vor allem, wenn man sich das dann anschaut, man ist unter Therapie, man schaut sich eben auch nur das LDL an, kann es eben trotzdem sein, dass das ApoB noch relativ hoch ist, weil man entweder nicht genug senkt oder man halt wirklich nur aufs LDL geguckt hat und gedacht, okay, jetzt ist man in einem soliden Bereich, jetzt ist ein Bereich, wo man sein will, aber trotzdem ist ApoB vielleicht im Verhältnis noch erhöht. Und das ist eben auch interessant, weil am Ende das ja auch ein Cholesterin aus dem System nimmt. Ne? Das heißt, da haben wir eben auch manchmal diese Fälle, wo es schon Sinn machen kann, gegebenenfalls einfach nochmal ApoB sich anzuschauen, ob es denn jetzt wirklich ausreicht mit der Therapie und die nicht vielleicht ja ein bisschen zu kurz gegriffen ist. Das heißt, ja, am Ende ist für uns die Partikelzahl einfach der interessantere Faktor und den wollen wir uns idealerweise in Zukunft auch immer anschauen. Und LDL ist eben nur ein Indikator, der aber nicht so genau ist wie ApoB.
Genau, und das ist auch gar nicht falsch, LDL zu messen, das wollen wir damit gar nicht sagen, das ist immer noch ein super wichtiger Marker, auf dem ja auch sehr viele Therapieziele und so weiter basieren, aber es macht Sinn, dass man sich das ApoB zusätzlich anschaut, weil man da dadurch diese Partikelzahl eben bekommt, ne? Und aus vielen verschiedenen Gründen, sei es jetzt Therapie, bei einer Therapie sinkt eben vor allem das Cholesterin und die Partikelzahl sinkt meistens auch, aber vielleicht auch gar nicht so stark, ne? Und dann hat man trotzdem immer noch diese ganzen Kugeln, die geschossen werden können und die Schäden auf der Gefäßinnenseite machen können, dann kann man trotzdem noch Plaques entwickeln und man kann trotz einer Therapie auch ein Herz-Kreislauf-Event, sage ich mal, haben. Ne? Das ist zwar nicht häufig und man ist da üblicherweise durch diese Therapien ganz gut geschützt, aber es kann halt sein und das ist ein möglicher Grund dafür.
Ja, vor allem ist ja eigentlich die Implikation auch, dass man dadurch wahrscheinlich die Number Needed to Treat bei Statinen wahrscheinlich auch reduzieren könnte, weil man eben viel genauer sieht, was jetzt eigentlich der echte Outcome ist. Ne? Also man reduziert viel genauer das Risiko und kann sicherlich dadurch einfach die Effektivität der Therapie nochmal deutlich verbessern, weil man sieht, okay, was ist jetzt wirklich Sache und nicht ein grobes Bild bekommt. Ne? Mhm. Naja, genau. ApoB messen, vielleicht noch ein bisschen was dazu. Ist ein Wert, der, wie gesagt, bei den meisten Laboren mittlerweile vorhanden ist. Also ich würde sagen, bei den meisten Laboren, die auch so Themen wie Homocystein und so weiter anbieten, die einfach ein bisschen breiter und ein bisschen moderner aufgestellt sind, kostet dann normalerweise auch schon so um die 30 Euro plus, weil es einfach noch nicht so häufig gemacht wird, ist aber super einfach zu messen, weil es ein simples Strukturprotein ist. Also es ist wirklich sehr simpel zu messen, eigentlich kein großes Thema und wird höchstwahrscheinlich, also ich gehe davon aus, in den nächsten Jahren noch deutlich, deutlich günstiger werden. Manchmal wird es dann nur in so Gesamtprofilen angeboten, dann bist du ein bisschen teurer und hast du meistens aber auch noch sowas wie LP-Klein-A mit drin. Das kann man also wunderbar machen. Und kann man theoretisch auch beim Direktlabor bekommen. Also eigentlich ist die Verfügbarkeit mittlerweile schon recht gut. Aber wie gesagt, ich würde behaupten, dass das auch in der funktionalen Medizin in Deutschland ApoB noch seltener gemessen wird als Homocystein. Aber es ist nur eine Schätzung, wenn man das einfach häufiger hört. Ne?
Ja, und es wird auch, also bei mir hat es letztens 25 Euro gekostet.
Ah, ja.
Also ApoB war auch isoliert dabei, also hat wunderbar gepasst. Und es ist aber so, dass das ja auch noch nicht alle Labore machen.
Nee, alle machen es auf keinen Fall.
Deswegen ist da auch die Frage, manchmal kann der Arzt gar nichts dafür, weil die meisten Praxen haben ihr Standardlabor, mit dem sie auch einen Vertrag haben, wo sie dann ihre Proben hinschicken, wo die Proben ja auch dann vom Labor abgeholt werden. Und da kann es dann manchmal halt sein, dass es dieses ApoB also gar nicht möglich ist zu bestimmen, weil das der Arzt im Labor, mit dem man zusammenarbeitet, gar nicht abbilden kann. Dann gibt es immer noch die Möglichkeit von einem Direktlabor oder der Arzt kann mal eine Ausnahme machen, das vielleicht dann trotzdem an ein anderes Labor ausnahmsweise mal schicken. Das ist aber immer immer recht ein großer Aufwand, ist immer ein bisschen mühsam. Deswegen darf man das da, glaube ich, auch nicht übel nehmen. Aber wie gesagt, das kann man ja einfach mal in Erfahrung bringen. Es kostet aber in der Regel auch gar nicht so viel. Und meistens geht man nicht zum Arzt und sagt, hey, ich möchte bitte einen Wert haben, das ist mein ApoB. Sondern meistens macht man ja eine größere Blutabnahme und sagt halt dann, bitte mach das ApoB halt mit. Dann kommt für die Blutabnahme ja dann auch die Krankenkasse auf. Und das ApoB ist halt einfach ein Wert, den man zusätzlich noch selber zahlt. Das Spannende ist, wie Apolipoprotein B heißt ja ausgeschrieben. Das heißt, das ist ein Protein. Das kann man auch in der Proteomik messen. Und wir machen das ja auch beim molekularen Profil als Teil eben vom biologischen Alterstest. Und darüber kann man auch ApoB messen und das korreliert wissen wir auch aus Studien, die wir selber gemacht haben mit einer großen Teilnehmerzahl, dass das sehr, sehr gut mit diesem Wert im Blut eben zusammenhängt. Also wenn, es geht auch sehr, sehr stark in diese Richtung, dass man für diese Werte oder für eine Einschätzung zu diesen Werten gar nicht mehr zwangsläufig zum Arzt gehen muss, sondern man dafür auch einen At-Home-Test hat, wofür man sich zum Beispiel gar nicht mehr pieksen muss. Ne? Das ist eben dieser Cholesterinmarker, den man auch bei uns im molekularen Profil findet.
Kann man praktischerweise sogar mit dem Wagenabstrich dann machen. Schon gut. Also,
genau.
aber ja, ich meine, wie gesagt, wenn man auch schon LDL hat, dann ist man nicht schlecht aufgestellt. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, dieses ApoB mal gegenzuchecken, ob das nicht irgendwie ja, doch erhöht ist.
Definitiv. Man ist wie bei so vielen Werten, man braucht mal eine Baseline, man muss wissen, wo man steht und darauf basierend kann man dann Änderungen vornehmen. Zu den Zielwerten bei den Laboren ist es so, dass es meistens, zumindest bei mir war es so, da steht ein idealer Wert, das unter 1 bzw. unter 100, je nachdem, welche Einheit, wenn wir von unter 100 reden, dann ist es Milligramm pro Deziliter. Das ist für normale, gesunde Menschen, die jetzt kein Risikoprofil haben, idealerweise ist es niedriger, weil da ist es ähnlich wie beim Homozystein in der letzten Folge. Je niedriger, desto besser. Auch da sieht man nämlich, dass im mittleren bis hohen Normalbereich das Risiko schon ansteigt. Ne? Weil das ist ein Lebenszeitrisiko. Je höher oder je länger die Zeit ist, in der man ein hohes ApoB hat oder ein zu hohes ApoB hat, desto höher ist dann am Ende auch das Risiko, ein kardiovaskuläres Ereignis zu haben. Genau, Herzinfarkt,
Sind wir wieder
Schlaganfall
bei
und so
der
weiter und so fort.
Autoanalogie. Du bist dann halt einfach auf dem Gas die ganze Zeit, ne?
Genau, du bist halt immer ein bisschen
Ne.
schneller unterwegs als jemand, der ein super niedriges ApoB hat. Also insofern, genau, macht es da auch Sinn, den Wert so früh wie möglich mal zu kennen, um zu schauen, wo bin ich denn da unterwegs? Und wenn man schon irgendwo im Bereich von knapp bei 1 ist, sollte man auf jeden Fall auch schauen, dass man sich zumindest mal lebensstiltechnisch, auch wenn man darüber relativ wenig Einfluss hat, sage ich mal, aber trotzdem da schon das Maximum mal rausholen. Wenn man jetzt ein mittleres oder ein hohes Risiko hätte, bei einem hohen Risiko müsste man schon unter 80 sein, bei einem sehr hohen Herz-Kreislauf-Risiko wäre man unter 65. Was meint man damit? Leute, die schon ein kardiovaskuläres Ereignis hatten, die schon mal einen Herzinfarkt hatten, die schon mal einen Schlaganfall hatten, die haben natürlich ein sehr hohes Risiko, das nochmal zu haben. Deswegen macht man da auch einen deutlich niedrigeren Zielwert. Das ist beim LDL genau gleich wie beim ApoB. Das können auch Leute sein, die eine familiäre Hypercholesterinämie haben, also familiär hohes Cholesterin, und zwar nicht nur irgendwo im Bereich von 200, sondern 400, 500. Die müssen auch schauen, dass sie diese Werte möglichst niedrig halten, auch schon sehr früh, weil, wie gesagt, Lebenszeitrisiko. Ne? Statistisch heißt das Area under the Curve. Deswegen muss man da schauen, dass ein Risikokontinuum so früh wie möglich senken, wenn man auch schon so einen hohen familiär hohen Wert hat. Und auch da, vor allem da macht es Sinn, wenn das LDL familiär hoch ist, sich halt dann auch mal das ApoB anzuschauen, um zu sehen, sind einfach nur die Partikel sehr, sehr vollgepackt oder sind es tatsächlich auch viele Partikel, weil das ist dann eben besonders schlecht. Es kann auch Rauchen sein, Raucher oder Diabetiker, Leute mit einem hohen Blutdruck, die haben auch ein sehr hohes Risiko, müssen entsprechend auch einen deutlich niedrigeren Zielwert haben. Deswegen mal messen, mal schauen, wie das eigene Risiko ausschaut und dann einschätzen, was mache ich denn jetzt eigentlich, ne? Weil das wäre dann der nächste Schritt ins Doing
Wie
kommen.
würdest du es machen, wenn, ich sag mal, du hast jetzt ja eigentlich keine klassischen Risikofaktoren, ne? Aber kann sein, dass du ja über die Jahre jetzt irgendwie Richtung 90 plus kommst. Was würdest du dann machen?
Ja, also das allererste wäre ja wahrscheinlich mal diese, man weiß ja beim Cholesterin, man kann nur so 10, 15%, eigentlich eher nur so 10, Richtung 10 rausholen über Ernährung zum Beispiel, ne? Ernährung und Bewegung. Das ist individuell ein bisschen unterschiedlich. Bei manchen ist 15, bei manchen ist es auch nur 5 oder 3%. Das heißt, das würde ich auf jeden Fall mal versuchen zu maximieren. Das heißt, einfach wenig gesättigte Fette, viele Omega-3-Fettsäuren, also viele gesunde Fettsäuren, mich natürlich versuchen zu bewegen, viele, also Ballaststoffe ist ja auch ein Thema, ne? Die meisten Leute haben schon mal gehört, wenn man hohes Cholesterin hat, dann soll man Haferflocken essen. Da
Oder
spielt das
Flohsamen.
Ballaststoffthema ein bisschen mit rein oder Flohsamenschalen zum Beispiel, weil das einfach Cholesterin im Darm bindet und das dann nicht aufgenommen wird. Das ist der Hintergrund. Genau, die Kohlenhydratzufuhr wahrscheinlich auch ein bisschen optimieren, weil das auch schlecht ist für, also Insulinspiegel generell ist auch schlecht für dieses ganze Fettsäurenthema. Ist eine andere Geschichte. Ja, und dann muss man mal nachmessen. Und wenn es nicht hilft, dann würde ich mir wahrscheinlich schon auch mal das Thema Medikamente zumindest mal anschauen.
Was wäre dein Zielwert, auch wenn man jetzt keine Risikofaktoren, keine klassischen hat? Also, was würdest du machen?
Also ich habe jetzt 63
naja, jetzt
in meiner letzten Blutentnahme, also das passt eigentlich wunderbar. Solange man irgendwo im Bereich von so 70 bis 80 liegt, ist es, denke ich, vollkommen fein. Wie gesagt, es geht ja um dieses Risikoprofil. Wenn ich jetzt auf die 100 zugehen würde, dann würde ich auf jeden Fall mal Akzente setzen. Aber wie gesagt, um Akzente zu setzen, muss man auch nicht warten, dass das ApoB ansteigt, sondern das kann man auch an einem Wert von 60 oder was weiß ich, 50 noch machen. Das, wie gesagt, soll keine Voraussetzung sein, dass man so schlechte Werte hat, dass man was ändert. Ne? Genau, ich habe zum Glück auch keine Risikofaktoren in der Familie, was Blutfette und so betrifft. Deswegen würde ich wahrscheinlich da eher noch ein bisschen länger zuwarten, als jemand, der jetzt diese familiäre Vorbelastung schon hat.
Ja. Ne?
Das würde ich immer ein bisschen davon abhängig machen. Wann würdest du auf Medikamente zurückgreifen?
Ja, also ich auf jeden Fall nicht unter 80. Also ich denke, ich meine, man kann es ein bisschen individuell betrachten. Ich glaube sogar, dass ich tendenziell eher den Weg gehen würde, okay, ich habe jetzt vielleicht einen 90er Score oder so, ne? Und das ist, ja, das ist halt irgendwie nicht ideal. Man ist jetzt nicht happy damit, aber es ist jetzt auch noch nicht Weltuntergang. Ich glaube, was ich erst machen würde, wäre tatsächlich sogar ins CT zu gehen und einfach mal zu gucken, was geht jetzt eigentlich wirklich ab. Habe ich überhaupt ein Problem, ne? Und ich denke mir, wenn ich das alle 5 Jahre mache, ab einem gewissen Alter, dann ist die Strahlenbelastung jetzt im Verhältnis auch zu den ganzen Flügen, die ich mache und so, auch nicht so schlimm. Ne? Und bevor ich dann über Jahre hinweg jeden Tag ein Statin nehme oder PCSK9-Inhibitoren spritze oder was weiß auch immer, würde ich wahrscheinlich erstmal gucken, okay, ist überhaupt was da? Und wenn eh nichts da ist, dann kann mir auch ja nicht wirklich was passieren. Ne?
Das also heißt, klassische Risikostratifizierung machen und dann
genau.
Schauen.
Also ich würde wahrscheinlich sogar tatsächlich mich eher auf Bildgebung verlassen, solange ich in einem guten, soliden Bereich bin, ich sag mal unter diesen 100, sonst würde ich wahrscheinlich ja einfach präventiv mal reinfahren. Aber ich glaube, dass da viel zu wenig Bildgebung gemacht wird, weil man so Angst vor dieser Strahlung hat. Aber wenn man das alle 5 Jahre oder so macht, dann hast du halt einen tollen Verlauf und weißt grob, wo du stehst. Und das ist ja eigentlich am Ende müsste das aus meiner Sicht der Goldstandard sein, weil wenn du weißt, dass da nichts ist, dann warum solltest du dann Statin nehmen? Ne? Was ist denn wirklich der
einzige Einschränkung ist natürlich, wenn du mit einem Score von, was weiß ich, 85 zum Arzt gehst und sagst, ich möchte jetzt gerne einen Calcium-Score haben oder einen Herz-CC haben, dann musst du es halt selber zahlen.
Auf jeden Fall.
Das muss man auch dazu sagen.
Ja.
CT ist zwar nicht unfassbar teuer, aber kostet auch ein paar hundert Euro dann.
Auf jeden Fall.
500,
glaube ich schon. Also
genau, das muss man auch sehen.
200, so, ne?
Und, ja. Was man auch machen kann, ist ein Carotis-Ultraschall. Eine
Carotissonographie,
das ist keine Strahlenbelastung, ist auch deutlich günstiger. Insofern, das gibt es auch noch, da schaut man sich an, ob man hier an der Halsschlagader schon irgendwelche Plaques hat. Das ist ja ein relativ großes Gefäß, wo man auch dann schnell mal Plaques sieht. Insofern ist das auch eine gute Sache, die man machen kann, aber sehe ich ähnlich wie du. Ich würde jetzt auch nicht zu früh dann auf Statine, Ezetimib, PCSK9, was es sonst noch so gibt, Bempedoinsäure.
Ja, genau. Gibt eine Menge.
Wenn wir
aber die wichtigsten
genau.
sind eigentlich unendlich Statine und die PCSK9. Ne?
Die am potentesten vor allem sind.
Genau.
Also da, das persönliche Risiko ist da halt super, super entscheidend. Ne? Ernährung kann man immer machen, Sport kann man immer machen, aber das sollte man nicht erst machen, wenn es zu hoch ist. Das sollte man schon auch so machen. Ne? Aber Medikament ist ja nichts, was man jetzt vorbeugend dann nehmen würde. Insofern muss man da, glaube ich, auch die Kirche im Dorf lassen, vor allem, wenn Medikamente ja auch Nebenwirkungen haben können. Und bei Statinen die Number Needed to Treat ja auch sehr hoch ist. Also je nach Statin können die auch schon mal 16 oder 19 betragen. Insofern muss man sich das gut anschauen. Wie schaut es denn mit der Genetik aus?
Ja, also es kann eben, also es gibt so eine Case, das heißt familiäre Hypercholesterinämie. Ne? Wie man sich es vielleicht auch schon denkt, wird der ApoB tendenziell höher sein. Da hat man nicht nur so auch sehr hohe Gesamtcholesterinspiegel, sondern auch passend dazu gehen halt die Partikelspiegel auch enorm hoch. Das heißt, da sollte man auf jeden Fall besonders vorsichtig sein. Das weiß man aber ehrlicherweise auch, ohne dass man ApoB misst. Da sieht man die Indikatoren auch schon durch das Gesamtcholesterin, durch LDL und so weiter. Das heißt, da ist es auf jeden Fall sehr wahrscheinlich, dass man auch schon behandelt wird, ohne dass ApoB irgendwie gemessen wurde. Aber ApoB kann hier wieder einfach ein bisschen das bessere LDL sein und das interessantere LDL sein. Und was auch noch was ist, wo wir auch schon mal darauf aufmerksam gemacht haben, was wir auch im Podcast schon mal hatten, ist LP-a. Das ist einfach ein individueller Risikofaktor nochmal, der einfach nochmal so on top kommen kann. Wenn du da über einem Spiegel von ungefähr 30 bist, sagt man, da fällt mir jetzt aber gerade auch nicht ganz die Einheit ein. Aber klassischerweise, genau, Milligramm pro Deziliter, klassischerweise ist das so um die 30, wo man dann langsam sagt, okay, hier geht das Risiko etwas hoch. Das ist rein genetisch, betrifft locker 20% der Deutschen. Das heißt, super relevant. Und ja, da ist dann nochmal ein individueller Risikofaktor da, weshalb der ApoB-Spiegel tendenziell auch niedriger sein sollte als bei anderen Leuten, die vielleicht diesen Risikofaktor eben nicht haben.
Genau, vielleicht als kurze Zusammenfassung nochmal zum Abschluss. Atherosklerose ist was, das geht enorm früh los. Ne? Wie gesagt, mir fällt immer, im Studium haben wir von dieser Studie gehört, wo sie 17-jährige Soldaten sich angeschaut haben, die hatten auch alle schon Plaques. Nicht, weil sie einen besonders ungesunden Lebensstil haben, sondern weil es einfach vollkommen normal ist, dass man über die Zeit hinweg...
Fatty Streaks.
Genau, diese Fatty Streaks. Also ein Plaque kann ja, der kann weich sein und der kann hart sein. Wenn er hart ist, dann ist er schon kalzifiziert. Ne? Das heißt, da ist dann auch schon Kalzium in diesen Plaque reingekommen, das hat ihn hart gemacht. Und dann gibt es auch noch weiche Plaques, nicht weiße, sondern weiche. Die sind noch ein bisschen geschmeidiger, flexibler, aber deswegen auch instabiler. Das heißt, die können leichter mal rausreißen und dann tatsächlich ein kleineres Gefäß in der Folge verstopfen. Und diese Fatty Streaks, das sind erstmal nur diese Einlagerungen von Cholesterin dann auch in der Gefäßwand, ne? Also von Fettpartikeln. Das geht schon super früh los. Das ist einfach was über die Lebenszeit immer mehr wird, wo man aber die Geschwindigkeit von diesem Mehrwerden sehr, sehr gut beeinflussen kann. Deswegen, je früher, desto besser, dass man sich erstens mal diese Werte anschaut, mal schaut, wo ist seine Baseline, sich auch dafür interessiert, wie schaut es denn in meiner Familie aus, gibt es da einen Risikofaktor, gibt es keinen. Wenn es eine familiäre Hypercholesterinämie ist, dann ist das meistens bekannt, das ist nichts, was irgendwie unter dem Radar fliegt, weil die Werte so hoch sind. Und da man hat keine familiäre Hypercholesterinämie, nur weil der Großvater oder die Großmutter mal einen Herzinfarkt hatte und halt auch Statine genommen hat. Das ist, wie gesagt, meistens was bekannt ist. Dann, warum ist ApoB wichtig? Weil ApoB die Partikelzahl misst und LDL-C misst nur die Cholesterinmasse. Der bessere Prädiktor für alles, was an schlechten Herz-Kreislauf-Themen in Zukunft passieren kann, ist aber eben die ApoB, also die Partikelzahl. Deswegen ist LDL-C zwar super wichtig, aber es ist nicht der heilige Gral in der Blutfettmatrix, sage ich jetzt mal. Da ist ApoB viel spannender, weil es gibt sehr viele andere schädliche Lipoproteine noch, VLDL, IDL, LPA, die tragen alle ein einzelnes ApoB100 und das kann man sehr gut messen. Das ist sehr günstig. Das kostet irgendwas im Bereich von, sage ich mal, 20, 30, 40 Euro der einzelne Wert. Nicht alle Labore machen das, deswegen lieber mal beim Arzt vorher nachfragen, ob man ApoB auch bestimmen lassen kann. Ansonsten gibt es immer noch spezialisiertere Ärzte, die irgendwie funktionelle Medizin machen oder auch Direktlabore, wo man hingehen kann, wo man das dann auch bestimmen kann. Im Idealfall liegt man irgendwo im Bereich von 60, 70, 80, würde ich jetzt mal sagen. Das ist so der Optimalbereich. Der Normalbereich, der geht bis 1 oder 100, je nachdem. Kommt immer auf die Einheit drauf an. Aber zum Beispiel beim letzten Blutbefund stand jetzt 0,63. Das entspricht dann diesen 63, über die wir hier jetzt gesprochen haben. Also das ist immer ein einfacher Umrechnungsfaktor und nicht irgendwie dividiert durch 2,5 zum Beispiel. Ne? Das ist da noch relevant. Es ist auch wichtig zu wissen, dass in ca. 20% der Fälle gibt es eine sogenannte Diskordanz. Da ist das LDL-C vielleicht sogar fein, aber das ApoB viel zu hoch, weil man sehr, sehr viele kleine Partikel hat, die an und für sich wenig Cholesterin haben. Trotzdem hat man ein Problem. Umgekehrt gibt es das Ganze natürlich auch. Deswegen ist der ApoB einfach der ein bisschen bessere Indikator, weil er eben die Partikelzahlen misst. Messen ist einfach, die Kosten sind tatsächlich überschaubar, wird nämlich nicht von der Kasse übernommen, außer in wahrscheinlich Sekundär- oder Tertiärpräventionsfällen, wo man schon ein kardiovaskuläres oder Event hatte. Oder Privatversicherung
schon mal.
Ja. Je nachdem, welchen Tarif man hat. Und Lifestyle sollte immer passen, aber der sollte ohnehin passen. Und ein hoher Blutfettwert sollte nicht Anlass sein, seinen Lifestyle zu ändern, sondern der sollte schon vorher passen. Richtig ernähren, ausreichend Bewegungen machen und wenn man irgendwie eine besonders familiäre Belastung hat, ein besonders hohes Risiko hat, Bildgebung machen, Und wenn man dann immer noch ein hohes Risiko hat, wenn es da immer noch schlecht ausschaut, dann führt meistens an der Medikation eigentlich aktuell nichts vorbei. Das funktioniert sehr gut und da weiß man auch, dass das sehr gut funktioniert. Genau, hast du noch irgendeine Anmerkung zu ApoB?
Ich habe keine Anmerkungen, das hast du schön zusammengefasst. Ich glaube, wir haben alles mitgegeben, was wir wissen. Bei Fragen soll man sich einfach melden.
Genau, podcast@blindlifestream.de ist die Mail oder einfach kommentieren, Spotify, Apple Podcasts oder auch auf YouTube gibt es ja den Podcast. Einfach darunter kommentieren, wir schauen uns das alles an, beantworten die Fragen auch gerne oder dann mal gemeinsam in einer Ask Me Anything Episode. Ansonsten, wenn euch der Podcast gefällt, gerne auch noch eine Bewertung dalassen. Das freut uns immer besonders. Danke fürs Zuhören ansonsten. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Danke, Max.
Danke, ciao.
Ciao.